Guten Morgen, willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Es grüßt Sie herzlich Sabine Böhler. In der nächsten Stunde sprechen wir über die Chancen und Grenzen der Klosterheilkunde. Dabei werden wir über die Entstehung und Entwicklung der Klosterheilkunde sprechen. Vor allem soll zur Sprache kommen, was in unserer Zeit möglich ist anzuwenden und wie wir abwägen, wann die Hochschulmedizin, die umgangssprachlich als Schulmedizin bezeichnet wird, zum Zuge kommen muss. Eingeladen haben wir für Sie, für diese Sendung, den Benediktiner Pater Kilian Saum. Er gilt als Kenner der Klosterheilkunde. Zusammen mit dem Medizinhistoriker Dr. Johannes Gottfried Meyer von der Universität Würzburg und dem Facharzt für Naturheilverfahren Dr. Bernhard Ülecke hat er einige Bücher veröffentlicht, die sich alle um die Klosterheilkunde drehen. Am besten bekannt dürfte das Handbuch der Klosterheilkunde sein. Das Werk umfasst mehr als 400 Seiten. Es werden Pflanzen, also die wichtigsten Pflanzen der Klosterheilkunde, in diesem Buch in übersichtlichen Steckbriefen erklärt. Und dann gibt's noch einen Praxisteil mit leicht anwendbaren Rezepturen. Wie gesagt, Mitautor des Handbuches der Klosterheilkunde ist unser heutiger Gast, der Missionsbenediktiner von St. Ottilien, Pater Kilian Saum. Er ist uns telefonisch aus Oberalteich zugeschaltet. Dort ist er als Pfarrer in der Gemeinde St. Peter und Paul tätig. Ich grüße ganz herzlich Pater Kilian. Grüße Gott.
Grüße Gott, Frau Böhler, und grüße Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz am Anfang darf ich ein gesegnetes neues Jahr wünschen, mit viel, viel Gottvertrauen, was auch kommen mag in diesen Monaten.
Vielen Dank, Pater Kilian. Wir haben uns ja heute ein großes, umfassendes Thema vorgenommen, nämlich die Chancen und die Grenzen der Klosterheilkunde. Bevor wir jetzt auf die Entwicklung der Klostermedizin zu sprechen kommen, wo hat für Sie die Hochschul- und Apparatemedizin ihre Berechtigung mit den oftmals synthetisch hergestellten Arzneien? Und wann sollten wir Ausschau halten nach Alternativen aus der Kräuter- bzw. Klosterheilkunde, Pater Kilian?
Also ganz klar, die Apparatemedizin mit all ihren Apparaten und Einrichtungen hat ihre Berechtigung, weil Medizin entwickelt sich ja immer weiter. Klosterheilkunde oder die Kräuterheilkunde entwickelt sich auch immer weiter. Das heißt, früher haben die Leute vielleicht den Pflug gezogen und heute macht das ein Traktor, der dann von hingespannt wird. Das heißt, die Apparatemedizin hat ihre Berechtigung bei all den Krankheiten, sei es schweren Erkrankungen, sei es Krebserkrankungen, sei es viralen, bakteriellen Entzündungen, Erkrankungen, überall dort, wo die Kräutermedizin sich nicht mehr weiterentwickeln konnte, weil ja dann die sogenannte Schulmedizin dann die Entwicklung weitergeführt hat und dann auch synthetisch weiter geforscht hat und natürlich auch dann unsere Zellen kennengelernt hat, Reaktionen des Körpers, Reaktionen der Zellwachstums kennengelernt hat und dementsprechend natürlich auch dann weiß, wo sie blockieren können und wo Heilungschancen oder Linderungschancen möglich sind.
Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war es doch auch Ihr Anliegen mit dem Handbuch der Klosterheilkunde, auch die Klosterheilkunde wieder neu zu beleben und auch die neuesten Erkenntnisse auch mit einfließen zu lassen.
Genau. Und zwar, ich denke, die Klosterheilkunde setzt vorher an. Benedikts Idee war, oder die Idee der Väter war, wie halte ich meine Leute gesund? Also in der Prophylaxe schon. Wie kriege ich das auf die Reihe? Mit Kräuter, auch kulinarisch und mit Lebensordnung meine Leute gesund zu erhalten, dass sie gar keine so große Krankheit bekommen. Das heißt, das Anliegen der Klosterheilkunde, das innerste Anliegen dieser fünf Elementenlehre der Klosterheilkunde bedeutet die innere Mitte. Das, was die Gerätemedizin heute, diese große Medizin, die sogenannte Schulmedizin, oft nicht leisten kann, das heißt, die Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit zu erfassen. Und das ist Aufgabe der Klosterheilkunde. Das wäre die Möglichkeit, dass die Klosterheilkunde zuallererst mal den Menschen betrachtet, die innere Mitte betrachtet und dementsprechend ihn, wir teilen den Menschen hier ein, in diese Elementenlehre und in dieser Elementenlehre dann schaut, was tut dir gut, was hilft dir zum Heilen, also kann ich diese Gerätemedizin unterstützen oder wir brauchen sie vielleicht gar nicht, weil da durch das Werden, durch das Innenwerden, in Gott kommen, Christus in die innere Mitte aufnehmen, Rituale haben, können sich selbst Heilungskräfte, die unterstützt werden mit Kräutern, mit Wasseranwendungen, mit Bewegung, mit Luft, Sauerstoff und so weiter und natürlich die Rituale der Gebete, dass dort Menschen dann geheilt werden können beziehungsweise unterstützt werden können im Heilungsprozess.
Die Klosterheilkunde hat eine Tradition, die Jahrhunderte, Jahrtausende zurückliegt. In der Zeit vom 8. bis zum 13. Jahrhundert, da waren die Mönche verantwortlich für die medizinische Versorgung der Bevölkerung. Doch Pater Kilian, woher bezogen die Ordensmänner damals vor 1200 Jahren ihr Wissen?
Das Wissen fällt nicht direkt vom Himmel, sondern es sind immer Umstände, die den Mönchen eigentlich dieses Wissen zugeführt haben. Und wir gehen davon aus, dass, das war der Höhepunkt, den Sie beschrieben haben, wir gehen davon aus, dass durch den Niedergang des Imperium Romanums und durch die Gründung Monte Cassinos durch Benedikt von Nursia, dem Heiligen Ordensvater, dass in dieser Epoche die ganzen viele Schriften der Römer nach Monte Cassino kamen. Das heißt Schriften, nicht nur römische Gelehrte geschrieben haben, sondern hauptsächlich griechische Medizin, die von den Römern verwendet wurden, aber dann bereichert wurden überall dorthin, wo sie ja ihr Imperium ausgebreitet haben. Das ist von uns her, von Ägypten her, von überall her, wo die Römer waren, wurde es bereichert. Und durch das Zusammenbrechen des Imperium Romanums wäre natürlich, wenn wahrscheinlich dieser neue Zufluchtsort, diese Insel Monte Cassino nicht gewesen wäre, wäre vieles an diesem Wissen, medizinischen Wissen verloren gegangen. Und Benedikt mit seinen Mönchen saugt, so sage ich das immer gerne, dieses Wissen in Monte Cassino auf, denn er befiehlt den Mönchen alle, sie müssen lesen und schreiben können. Und dadurch kopieren sie dieses Wissen und jedes neu zu gründende Kloster, also wie ein Netzwerk, wird dieses Wissen ausgebreitet und neue Erkenntnisse untereinander ausgetauscht.
Da wäre ja schon fast meine nächste Frage beantwortet, nämlich wie die Schriften aus der alten Zeit in das Mittelalter und dann auch hinüber in die Neuzeit gerettet wurden.
Das ist, wie ich gerade angesprochen habe, das ist so ein Netzwerk gewesen. Die haben diese Schriften, den Neugründen, ursprünglich hat der Benedikt ja nicht gedacht, dass man noch weitere Klöster gründet, aber mit größer werden des Monte Cassino und mit der Regel des Heiligen Benedikt und bekannt werden, wird jetzt nun missionarisch auch diese Zellen in verschiedenen Ländern gegründet und da kommt netzwerkmäßig, kommt nun dieses Wissen in die verschiedensten Orten, wo gegründet wurden und wurden bereichert mit dem Wissen der Menschen, die dort lebten. Das ist wie heutzutage auch in Afrika. Unsere Missionare bekommen dann immer durch die Gemeindearbeit, missionarische Arbeit, bekommen die mit, welche Pflanzen, was verwenden die Eingeborenen, also die Menschen dort, was verwenden die bei welchen Krankheitsfällen und wie wirkt welche Pflanze. So ähnlich läuft das ab.
Und wie sah das dann mit Schreibfehlern und Abschreibfehlern aus oder dass noch der ein oder andere was dazu gedichtet hat oder seine Erkenntnisse mit eingebracht hat, wo man heute sagt, nein, das kann so nicht stimmen?
Oft ging es, das war dann immer wieder, dass jemand was dazu gedichtet hatte, aber oft war es einfach in den Skriptorien so, dass sie einfach Abschreibfehler gemacht haben. Wenn die Lateinisch, aus dem Lateinischen was abgeschrieben haben, dann kann es sein, dass eine Endung, wenn die nur falsch geschrieben ist, hat der ganze Satz eine andere Bedeutung. Und dann, und durch dieses Nicht-Konzentrierte, wenn da manche Mönche nicht konzentriert waren und Nonnen ins Getoge nicht konzentriert waren, und dann wurde natürlich durch eine falsche Endung wurde das dann weitergetragen, und dann, das ist das, was wir heute sagen, das kann so nicht sein. Da gibt's ja von der heiligen Hildegard von Bingen, wobei das dann nicht mehr lateinisch geschrieben war, aber da gibt es auch so Probleme, wo wir geglaubt haben, sie schriebe, Johanniskraut wäre gut genug, um ins Feuer zu schmeißen. Jetzt redet ja Hildegard von Bingen sehr viel von Melancholie und arbeitet mit dieser Sache. Und nun ist die Frage, war für uns natürlich das die Frage, das kann es nicht sein. Und dann geht's los, da muss natürlich nachgeforscht werden, wo steht der Begriff noch einmal, den der falsch interpretiert wurde. Und dann kommen wir auf die Lösung, dass sie Johanniskraut gar nicht gemeint hatte. Das sind solche Abschreibfehler. Und dann natürlich gibt's schon so, gab's natürlich auch Mönche, die natürlich dann von sich selbst so falsche Erkenntnisse zugeschrieben haben, die nicht einmal nach der damaligen Zeit wissenschaftlich fundiert waren, sondern so Annahmegeschichten. Und dann natürlich, das ist das, was uns heute immer wieder vorgeworfen wird, wo dann die Medizin, jetzt gerade die Medizin, die ja nicht analysieren kann, dann sagen, hey Leute, das stimmt so nicht. Aber es sind meistens Abschreibfehler oder irgendwelche Zusätze, die da irgendjemand in eigener Vollkommenheitsform versucht hat hinzuschreiben.
Und das dann auch zu Recht zum Schutze auch der Menschen, die eben aufgrund alter Aufzeichnungen, alter Rezepturen, die heute wieder verbreitet werden, dann vielleicht die versuchen anzuwenden. Lassen Sie uns jetzt, ja?
Darf ich nur ganz kurz, und darum ist für uns ganz wichtig, dass wir all diese alten Rezepturen nicht einfach übernehmen, wie sie geschrieben stehen, sondern wir versuchen natürlich, die heutige Kenntnisse anzuwenden und diese wunderbare Möglichkeit, die heute besteht, zu schauen und analysieren zu lassen. Zu sagen, ist diese Annahme, dass dieses Kräutlein für dies und dieses Krankheitsbild okay ist, ist es tatsächlich, haben wir einen Wirkstoff, der das begründet, und zu schauen, wo ist dieser Wirkstoff drin, ist eine Wirkstoffkombination, wie funktioniert das, und all diese Dinge, das wird natürlich, das ist das Segen der heutigen Tage, dass man biochemisch sehr viel nachweisen kann.
Und diese Arbeit haben Sie auch geleistet im Vorfeld Ihres Buches Handbuch der Klosterheilkunde, wo ein Mediziner beteiligt war, ja, genau. ein Historiker, ein genau. Mönch wie Sie, und ja, dann noch etliche andere Menschen, ja, wie zum Beispiel auch ein Apotheker, ja, ein namhafter, war daran beteiligt.
Genau. Und weil einfach der Gedanke war, wir wollen nicht einfach irgendwas niederschreiben, was irgendwo in einem alten Buch drinsteht oder alte Rezepturen, die angewandt wurden, sondern weil meistens, wenn die angewandt wurden, steht eigentlich sehr selten drin, wenn etwas misslungen ist. Und sondern die faktisch, wie das funktioniert, steht drin, aber wir müssen nämlich immer davon ausgehen, wir haben es ja mit Erfahrungsheilkunde zu tun. Die haben ja nicht die Möglichkeit, wie wir heute, alles analysieren zu lassen. Die sehen aus dem, was geschieht, sehen die, aha, das macht Sinn oder macht nicht Sinn. Und in der Klosterheilkunde geht man dann hin und ordnet die Leute ein in diese Elementenlehre. Jeder der Hauptcharakter, aber natürlich schwirrt er in den anderen Elementen auch rum. Und dementsprechend schaut man auch nach den Pflanzen, die dazu passen. Also analog dieser chinesischen Medizin. Wobei wir natürlich immer aufpassen, ob ich ganz wild dahinter aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Esoteriker dann am Schluss diese wunderbare alte europäische Medizin der Klosterheilkunde dann für sich auf ihr Fahnen schreiben und dann daraus eine esoterische Geschichte machen, die letztendlich eigentlich mit der Klosterheilkunde so nichts mehr zu tun hat.
Lassen Sie uns noch mal mit unserer Geschichte weiterfahren, ja, wenn wir heute über die Chancen und Grenzen der Klosterheilkunde hier bei Radio Horeb sprechen, nämlich etwa 527 bei der Gründung seines ersten Klosters. Da legte ja Benedikt von Nursia in seiner Ordensregel fest, dass die Krankenpflege die wichtigste Aufgabe der Mönche sei. Könnte man damit sagen, dass der heilige Benedikt damit den Grundstein für die Klostermedizin gelegt hat, Pater Kilian?
Kann man so sagen. Ich denke, darum ist auch diese Schriften, die dann gebracht wurden, ins Kloster so wichtig geworden. worden. Denn für Benedikt war das eine, ist im Prinzip, was Benedikt da schreibt im 36. Kapitel über die kranken Brüder, ist Revolution. Früher hat man immer noch, der hat festgestellt, aus seinen Wanderjahren, so erzählt uns Gregor der Große, dass er immer wieder verschiedene Klöster und auch immer wieder Niederlassungen von Mönchen besucht hat, hat er festgestellt, dass die Kranken nicht so beachtet werden, sondern dass die Kranken etwas auf die Seite geschoben werden, halt so als, und die alten Leute also nicht so beachtet werden, wie er es glaubte. Denn er sagt ja, in jedem Kranken ist Jesus Christus zu sehen, das ist Revolution. In jedem Kranken ist Jesus Christus zu sehen, das schreibt er sehr schön, schreibt es nieder. Die Sorge für die Kranken steht vor und über allen anderen Pflichten. Also die Sorge für die Kranken ist hiermit sogar Gottesdienst. Mhm. Man soll ihnen wirklich wie Christus dienen, so schreibt er. Er hat ja gesagt, ich war krank und ihr habt mich besucht. Und was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Aber auch die Kranken, das gibt ja dann auch zu bedenken, dass auch die Kranken also nicht dann sich groß aufspielen dürfen, sondern sollen sich bewusst sein, dass man ihnen dient, um Gott zu ehren, und sie dürfen die Brüder, die ihnen dienen, nicht durch ihre Ansprüche betrüben. Doch muss man solche Kranken in Geduld ertragen, also das ist dann lehrt sie natürlich durch die Arbeit, dass sie Geduld bekommen. Denn an ihnen erwirbt man reichen Lohn. Es soll also die oberste Sorge des Abtes sein, dass sie nicht vernachlässigt werden. Für die kranken Brüder wird ein eigener Raum bestimmt und ein gottesfürchtiger, gewissenhafter und besorgter Pfleger soll ihnen dienen. Man bietet den Kranken die Gelegenheit, ein Bad zu nehmen, so oft es ihnen zuträglich ist. Doch den Gesunden und besonders den Jüngeren soll man die Erlaubnis dazu selber geben. Diese Bäder waren auch therapeutische Bäder. Also das darf man jetzt hier einfach so mal zu sagen. Außerdem erlaube man den ganz schwachen Kranken zur Erkräftigung den Genuss von Fleisch. Doch sobald es ihnen besser geht, sollen alle, wie üblich ist, auf Fleischgenuss verzichten. Fleisch, das war meistens so Hühnerbrühe und solche Sachen, Hühnerfleisch. Und das weiß man heutzutage auch, dass dieses Hühnerbrühe und Hühnerfleisch eigentlich die Kranken wieder Kräfte verleiht und wieder Kräfte gibt. Der Abt soll aber sehr darum besorgt sein, dass die Kranken vom Zellerar und von den Pflegern nicht vernachlässigt werden. Er ist für jeden Fehler verantwortlich, den die Jünger begehen. Zum Beispiel, das steht so über die Kranken. Das ist dieses große Kapitel. Und das war Revolution.
Mhm. Am bekanntesten ist sicherlich allen die benediktinische Regel Ora et Labora.
Genau.
Bete und arbeiten. Arbeit. Wie können wir diese Regel in Beziehung zur Klosterheilkunde bringen, Pater Kilian?
Also nach diesem Kapitel ist jede Arbeit an den Kranken ist Anbetung Gottes. In jedem Kranken, also der Gedanke ist der, wir haben weiter, jeder Gedanke, bete und arbeite, ist jede Arbeit ist Gottesdienst in der Klosterheilkunde. Und in jedem Menschen, jeder Mensch ist ein Tempel Gottes, ein Tabernakulum, in ihm lebt Jesus Christus. Und Jesus Christus erhält das Optimalste, was möglich ist. Ihm wird gedient, ihr wird umsorgt und er ist ganz wichtig, darum ist ganz wichtig, auch den Körper, die Seele, den Geist in die innere Mitte zu Christus führen, weil der Gedanke ist, Jesus Christus ist der Apotheker, Jesus Christus ist der Erlöser, Jesus Christus ist der Heiland, Jesus ist die Medizin. Und alles andere, dann bekommt auch das Optimalste, man schaut, was tut dir gut, wenn du krank bist, und dieses bekommt er dann, der Kranke. Es wird nicht einfach irgendwo eine rote Liste aufgeschlagen, wie heutzutage manchmal so üblich ist. Und da schaut man, Blutdruckmittel brauche ich, nehme ich das her. Oder der Gedanke, dass das Billigste den Menschen zu verschreiben, sondern der Mensch ist hier der Mittelpunkt. Weil in ihm Jesus Christus regiert. Und damit heißt Arbeiten und Beten ist etwas, was wie ein Fluss miteinander sich verbindet. Diese Arbeit ist dann wirklich ein Gottesdienst, das heißt ich, ob ich jetzt in der Kirche drin sitze, die Psalmen bete, und wenn ich da draußen bin beim Kranken, ist das auch Gottesdienst. Pfingstler von Paul sagt dann später zu den Schwestern, als sie Gründung machte, bist du in der Kirche drin, draußen vor der Pforte liegt ein Armer, dann verlass die Kirche den Gottesdienst, um Gott zu dienen. Also das ist alles Gebet.
Mhm. Heute ist es ja eher umgekehrt. Also früher war es ja dann so, dass heiligmäßige Menschen sich sehr dem Gebet eher zugewandt haben. Und dann, Sie sagten ja, diese benediktinischen Regeln waren revolutionär, auch dann die Regel bete und arbeite. Ja, genau. Aber heute haben wir es ja genau umgekehrt, ja?
Ja, genau.
Unser Argument für, dass wir nicht innerlich innehalten können, ist ja, wir haben dies, das zu tun.
Wir haben keine innere Mitte mehr. Wir haben verloren, dass alles, was wir tun, ein Gebet wäre. Mutter Teresa sagt das dann später auch, ob du Kartoffeln schälst oder Dome baust, das ist egal. Hauptsache, du tust zur Ehre Gottes. Also hast du Liebe, deine Liebe, denn du verwirklichst dich in diesem Dienst, auch in dem Krankendienst. Mhm. Und bei Benedikt ist natürlich die Revolution. Mhm. Wenn er davon ausgeht, dass das Kloster, später gibt es ja dann diesen St. Gallener Klosterplan, der dann, der ist auch so wird nie ein Kloster verwirklicht. Dieses Kloster ist ja eigentlich ein Kosmos, ein Staat im Staat. Und Benedikt weiß ganz genau, aufgrund dieser Elementenlehre, aufgrund dieser Christusbezogenheit, dieses Christus als innere Mitte, weiß er ganz genau, ein Staat, auch die Krankenpflege, wird dann, alles wird zusammenbrechen, wenn der Schwächste nicht mehr mitkommen kann im großen System des Kosmos.
Mhm.
Und wenn das nicht geschieht, wenn der Kranke ausgeschlossen wird, was wir heute auch haben, und nicht mehr optimal versorgt wird, ist ein Staatswesen zum Scheitern verurteilt. Und diese Geschichte, also Benedikt holt die Schwachen systematisch herein in die Anbetung Gottes herein. Und darum haben wir ja früher, manchmal gibt es noch so Filme, so mittelalterliche, wo man dann in eine Krankenabteilung reingeht oder zum Beispiel in Paris, L'Hôtel de Dieu, dieses Gotteshotel. Und dann vorne, ich erinnere mich ja früher in Ottilien noch, in der alten Krankenstation, vorne ist der Hochaltar. Im Prinzip liegen die Kranken, liegen eigentlich fast wie in der Kirche drin. Vorne ist ein Altar, die Leute, die Kranken haben immer den Blick auf Jesus Christus. Auf den Schmerzensmann oder auf den Auferstandenen, aufs Kreuz, auf die Mutter Gottes mit dem Jesus, eine Pietà. Und immer vorne, sie haben den Blick auf Jesus. Und jeder Krankenpflege, der reinkommt und den Kranken dient, egal wie nervig der jetzt auch sein mag, weiß ich sie immer bewusst, was ich tue, ist Gottesdienst.
Und in jedem Kranken ist Jesus Christus
ja,
zu
genau,
sehen.
Genau, in jedem Kranken. Mhm. Damit ist es Ora et Labora. Was dann hinausgetragen wird, ist dieses fundamental Wichtige auch in der Krankenpflege, in der Versorgung der Kranken, in der Versorgung, das geht ja dann weiter im ganzen System des Klösterlichen.
Und das sind jetzt vielleicht auch wunderbare Gedanken für alle die Menschen, die uns jetzt zuhören, die vielleicht ihr Leben auch verwirkt haben, indem sie einen Angehörigen jahrelang gepflegt haben und für ihn da waren und das Gefühl hatten, wo ist denn mein Leben geblieben? Oder die vielleicht auch ein krankes Kind durch das Leben begleitet haben oder sonstiges Schwieriges einfach erlebt haben in ihrem Leben. Ich möchte... Ja, Pater Kilian?
Ja, eben, das ist auch die Möglichkeit, jetzt wieder darum die Kranken, die Klosterheilkunde ganz, ganz wichtig, weil das ist die Möglichkeit, den Menschen wieder nahe zu sein in ihrem Leid, oft würde die Leute sagen, mein Gott, ich weiß nicht, wieso habe ich das verdient, warum kommt das jetzt so, warum geschieht das so und solche Geschichten.
Und vielleicht können wir das auch nochmal in Abgrenzung unserer Sendung, wir haben ja die Sendung benannt, Chancen und Grenzen der Klosterheilkunde. Genau, da sind wir bei den Chancen und es geht nicht um ein entweder so oder so, sondern vielleicht auch um ein Miteinander.
Genau. Das wäre für mich so, wenn ich so in die Krankenhäuser hineingehe und wenn ich die Krankenhäuser betrete, dann habe ich da so immer im Blick, wenn die Klosterheilkunde die Möglichkeit in der Seelsorge, in dem Umgang mit den Menschen, in diesem Zuwendung der Menschen, diese Ganzheitlichkeit anregen dürfte, dann wäre der sogenannte Schulmedizin unglaublich große Dienste auch erwiesen.
Mhm. Ich möchte jetzt nochmal auf den Höhepunkt der Klosterheilkunde zu sprechen kommen, damals im Mittelalter, nämlich auf die heilige Hildegard von Bingen und ihren Werken im 12. Jahrhundert. die fest an Gott als endgültigen Heilung aller Krankheiten glaubte. Was war denn das Besondere der Werke der heiligen Hildegard?
Die heilige Hildegard geht hin, eben, sie kennt diese Klosterheilkunde, sie kennt auch dann wieder die weitere Entwicklung und sie geht hin. Und in ihren Visionären, in ihren Visionen, in den niedergeschriebenen Werken will sie nochmal ganz bewusst diese innere Mitte anregen und will ganz bewusst die Schöpfung sehen als eine Gnade Gottes, als ein Akt Gottes für uns Menschen, zu unserem Heil. Und damit beschreibt sie die ganzen Pflanzen, beschreibt, was man damit machen kann, was man tun kann und beschreibt es tatsächlich so, als damit wieder belernt, denn Hildegard von Bingen kennt ja schon nicht nur die Klosterheilkunde, mittlerweile gibt es ja auch schon draußen Ärzte, die Mönche haben ja ihr Wissen weitergegeben gehabt an nicht mehr klerikale Leute, weil die Gefahr war ja immer, da muss ich immer bedenken, die Gefahr war immer, wenn ich ein bisschen weggehe von Hildegard von Bingen, die Gefahr war immer, dass die Menschen, die mit Kranken und nichts zu tun haben, dass die immer irgendwelche Regeln machen und sagen, das reicht schon, das passt schon, das muss so nicht sein. Man entfernt sich vom Menschen als Tabernakulum Gottes. Man verwendet es wohl in der Liturgie, aber so geht es oft mit Privilegien. Man bekommt ein Privileg, man wird das Privileg wieder genommen. Und das ist bei der Medizin wichtig, dass eine Kontinuität da ist. Also ein fortlaufendes, immer optimales Wirken für den Menschen, der mir anvertraut ist, weil in ihm Jesus Christus gegenwärtig ist. Und jetzt geben die Mönche dieses Wissen nach außen weiter und die heilige Hildegard von Bingen war ja selber, so nach Zeugnis, war ja selber eine Frau, die als Kind immer kränklich war, die immer wieder angewiesen war auf Menschen, die sich sehr stark an Gott gehalten hat, die sehr stark mit Gott ins Gespräch gekommen ist und damit kristallisiert sich aus dieser Frau, die kränklich, als kränkliches Kind, eine starke Frau, die sich auch weiß, immer von Gott berufen weiß und von Gott gerufen weiß. Und dieses gerufen Wissen trägt sie weiter in ihren Schriften, weiter in ihrem Tun, damit den Menschen, die krank sind, damit den Menschen, denen es nicht so gut geht, damit diesen Menschen auch das Optimalste wieder zuteil wird.
Also war die heilige Hildegard auch eine Kennerin der Klosterheilkunde?
Ja, natürlich.
Und sie war aber auch Visionärin. Ja. Alles, was sie aufgeschrieben hat, wurde ihr durch die Stimme Gottes gesagt, genau. Und es gab Schreiber, die haben das aufgeschrieben.
Genau eben, ja.
Und was mich jetzt interessieren würde, das ist, was macht Sie, Pater Kilian, als Kenner der Klosterheilkunde und als Mitautor des Handbuches der Klosterheilkunde und den Medizinhistoriker, den Dr. Meyer und auch den Facharzt für Naturheilverfahren, also Dr. Oehlecke, so sicher, dass die heilige Hildegard nicht aus den schon bestehenden Schriften abgeschrieben hat?
Die hat natürlich bestehende Schrift natürlich gekannt. Das ist natürlich klar. Sie hat ihr eigenes Kloster dann gegründet. Aber sie war die Stimme in einer Zeit, in der sehr vieles verflachte, durch viele medizinische Einflüsse auch von außen sehr viel verflachte und man das höchstens die Gefahr wieder war, dass es nur allzu menschlich gesehen wird. Das heißt, wie wir es heute auch wieder haben, die Gefahr, dass man nur das Problem als die Wunde oder die Wunde oder die Erkrankungsbild, dass nicht die Ganzheitlichkeit mehr sah, sondern dass man nur eben faktisch nur das eine Krankheitsbild betrachtete und dann behandelte. Und da war sie die Stimme Gottes in der damaligen Zeit. Sie hebt auf einmal wieder das hoch, wie Benedikt es wollte. Denn sie hat Benedikt, also absolut, wenn ich es so lese, absolut Benedikt, sie rezipiert die Regel, also das ist Benedikt von Nursia in Frauengestalt. Sie rezipiert das und sie geht ganz und gar, wie Benedikt es so wollte in seiner Regel, ganz und gar auf Gott ein und wird damit zur Prophetin, zur Stimme Gottes für die Ganzheitlichkeit des Menschen in unserer Welt. Denn sie gibt noch ein bisschen was anderes ja auch mit rein, nicht nur so, wie wir es kennen aus der Klosterheilkunde, denn dann kommt ja auch Edelstein und solche Sachen noch mit rein, die ja die Klosterheilkunde so nicht kannte. Und sie ist die Stimme Gottes in dieser Welt, als starke Frau.
Und hat jetzt die Klosterheilkunde heute alles das, was auch die heilige Hildegard in ihren Visionen gesehen hat, aufgenommen?
Ja, also großteils ja. Also großteils sind die, es geht los, heißt es mit Aderlass, das hat die Klosterheilkunde ja vor Hildegard auch schon gehabt. Vieles, was die heilige Hildegard, haben wir in der Klosterheilkunde schon drin. Nur, was eben die Klosterheilkunde bis heute noch nicht aufgenommen hat, oder noch nicht sich darum bemüht hat, ist zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Metallen, Edelstein oder mit Gold und solche Sachen. Das nicht. Weil da haben wir ich denke, ich weiß, so können wir hypothetisch sagen, woher das kommt mit Edelstein. Nur, ich möchte zurzeit ein bisschen langsamer noch an die Sache rangehen und ganz einfach darum, ich muss eine Möglichkeit finden, diese heilige Hildegard mit ihrer Edelsteintherapie, die sehr stark esoterisch missbraucht wird, wieder auf eine klare, auf die Linie bringen, wie sie es eigentlich wollte. Denn die Gefahr ist ja immer, die Hildegard wurde ja dann zu ihrem Jubiläum, ja sehr stark dann auch esoterisch vermarktet. Aus der esoterischen Schiene haben wir die heilige Hildegard rauszuholen.
Lassen Sie uns nochmal zurückgehen zu unserem historischen Kalender der Klosterheilkunde. Jahrhundertelang war es ja dann so, dass außerhalb der Klöster keine ausgebildeten Mediziner tätig waren. In der Bevölkerung existierte ein Volkswissen, die von Frauen und Hebammen eher weitergegeben wurde. Und außerhalb gab es dann die Handwerksärzte, zu denen ja dann die Bader auch gehörten und die Scherer in den Badehäusern gehörten. Jetzt, im 13. Jahrhundert wurde die ärztliche Approbation eingeführt und in der Zeit der Renaissance verlor dann die Klosterheilkunde allmählich, Pater Kilian, ihre Vorrangstellung gegenüber den Laienheilern. Was folgte dann der Klosterheilkunde sozusagen?
Also Klosterheilkunde folgte dann anschließend eine Heilkunde, die letztendlich nicht mehr gesteuert war und nicht mehr auch überwacht war, weil die Klosterheilkunde war ja eine überwachte Medizin aus dem Kloster heraus, nicht nur für die Mönche und Nonnen, sondern für die Menschen. Und es waren ja die Mönche, die es rausgegeben haben, die diese Klosterheilkunde weitergegeben haben an Laienmedizin, also Laien im Sinn von nicht Klerikale ist. Nicht im Sinn von nicht ausgebildet, sondern die haben ja dann, weil die klosterheilkundlichen Leute, also die für Klosterheilkunde zuständig waren, durften ja erst, und da gibt es auch zum Beispiel später auch Apothekenprüfungen, wenn jemand Apothekerin werden wollte in den Klöster oder Apotheker, mussten ja auch optimal ausgebildet sein. Aber später folgt dann eine Medizin, die sich rein nur noch, durch das, was vom Klerikalen getrennt wurde, die sich nur noch wirklich faktisch dann auf die organische Erkrankung letztendlich spezialisiert hat. Und man beginnt natürlich in der Renaissance und Aufklärungszeit, natürlich beginnt man es weiter nachzuforschen, was man früher nicht konnte. Nachzuforschen, wo kommt das her, kann ich da was machen? Und dann natürlich, wenn ich so mal hier so Rezepturen in Oberalteich sehe, dann kommt eine Zeit, in der man versucht, dann ist immer so die Gefahr, von dem faktischen Wissen, was man überliefert bekommen hat, wieder, wenn das Religiöse ein bisschen wegfällt, ist immer die Gefahr, dass man den Sachen wieder was zuspricht, was nicht von der Erfahrungsheilkunde belegt ist, sondern dass man ihnen irgendwas zuspricht, so etwas Geistiges noch zuspricht und dann so ein bisschen so in dieses Abergläubische übergeht. Also wenn ich hier so Rezepturen hier anschaue, die in Oberalteich da sind, dann denke ich mir manchmal, uns steht die Haare zu Berge.
Wie eroberte sich dann die Klosterheilkunde so etwa 17. 18. Jahrhundert ihre Bedeutung wieder zurück?
Ganz einfach, das waren hauptsächlich die Nonnenklöster. In Italien und im Süden und auch die Männerklöster und ganz einfach, weil die natürlich dann hingegangen sind, die sogenannten Apotheken oder die, was im Kloster noch drin war, intern war, die wurden, was ja früher eigentlich nur Lagerhäuser waren, wurden öffentlich gemacht. Es wurden Leuten, wurden dann Medikamente verkauft, Medikamente zubereitet, die kamen dann mit einem Anliegen, sind geschickt worden auch vom Arzt und die Schwester, die Nonnen haben dann, die waren auch alle approbierte Apothekerinnen, die haben dann die Medikamente zusammengestellt und mitgegeben, mit nach Hause gegeben, damit sie die versorgt werden konnten. Das ging nach dem System, die Reichen bezahlen mehr, weil sie reich sind. Dann haben sie Solidaritätsverantwortung. Und der Mittelstand bezahlt so viel, wie er kann. Und den Armen wurde kostenlos oder sehr billig die Medikamente weitergegeben. Nicht in einem System, in einem Klassensystem, sondern es wurde damit die Preise beglichen, indem die Reichen ja mehr zusteuerten, weil sie aus der Gnade Gottes, weil sie besonders gesegnet worden sind von Gott, weil sie reich sind. Mhm. Und dadurch erobert sich die Klosterheilkunde noch in einer kurzen Phase, erobert sich die Klosterheilkunde nochmal ihren Bereich zurück. Und das war nicht der Vorteil der Klöster. Die haben ihre Gärten gehabt, die haben ihre Möglichkeiten gehabt, haben ihre Leute gehabt, die da wirklich auch Rezepturen zusammenstellen konnten, die auch wirklich trocknen konnten, die geerntet haben und die in den großen Klostergärten war natürlich die optimale Möglichkeit gegeben, dass die Pflanzen natürlich auch gut gedeihen und zwar nach der Art, wie sie da diese Beete eingeteilt haben. Mhm. Das war hier, denn ich weiß, in München, meine ich, das letzte Apotheke, meine ich, bin mir nicht ganz sicher, 1800 noch mal was, ist die letzte Apotheke von Barmherzigen Schwestern geschlossen worden, weil mittlerweile staatliche Apotheken da waren und die Schwestern noch nach dem alten System abgegeben haben, ihre Medikamente, ihre Salben, ihr Pulver, alles, was sie so gemacht, ihre Tees, ihre Tinkturen, und dann wurde dieses letzte klösterliche Apotheke geschlossen und dann wurde ja alles unter staatlicher Obhut gestellt.
Und heute befinden wir uns in einer Zeit, wo auch immer mehr Krankenhäuser geschlossen werden, die in der Obhut von Mönchen und auch Ordensschwestern sind. Auch die Schwestern, deren Haus wir hier sind, die Drittordensschwestern, haben damit zu kämpfen.
Und das tut mir so leid. Mhm. Und ich bin fest überzeugt, es werden Zeiten kommen. Dann werden wieder junge Christen von Gott gezeigt bekommen, wie wichtig es ist, für die Ärmsten der Armen, für die Kranken einzutreten. Gerade dann, wenn der Staat nicht mehr das ganze Gesundheitssystem bewältigen kann, das kommt, das ist eine Frage der Zeit. Und dann wird es wieder sein, dass junge Christen sich wieder aufmachen und sagen, das ist christliche Anbetungspflicht, das ist in Menschen Jesus Christus zu sehen. Und dann beginnen wieder Idealisten, wieder solche Organisationen zu gründen oder vielleicht vom Untergang zu bewahren. Und das hoffe ich immer schon für die Drittordensschwester, weil ich bin sehr mit den Drittordensschwestern verbunden.
Mhm. Pater Kilian, bevor ich jetzt die Hörer einlade, sich einzubringen in unsere Sendung, Chancen und Grenzen der Klosterheilkunde, lassen Sie uns nochmal zusammenfassen. Also was gehört jetzt alles zur Klostermedizin? Was macht die Klosterheilkunde aus? Was grenzt sie ab gegenüber der Medizin, wie sie an Universitäten gelehrt wird?
Also Klosterheilkunde macht aus, dass die Menschen von vornherein im prophylaktisch schon betreut werden, dass die Menschen in den Menschen Jesus Christus gesehen werden. Klosterheilkunde kann, und das ist heutzutage, was wissenschaftlich noch nicht anders möglich ist, ist, dass Klosterheilkunde leichtere Erkrankungen wie Erkältung, wie andere Möglichkeiten behandeln kann, mit den Möglichkeiten, die da sind, als mit Kräutermedizin, mit Wasser, mit Pfarrkneipp, mit Luft, mit Erde. Und wichtig ist in der Klosterheilkunde, was sie abgrenzt von allen, ist auch die innere Mitte, die ganz wesentlich wichtig ist, die letztendlich, weil wir sagen, wer in der inneren Mitte, also Jesus Christus im Herzen trägt, der kann geheilt werden, der wird geheilt. Alles und dieses grenzt sich auch ab zur heutigen Medizin, dass die heutige Medizin im Prinzip nicht die Ganzheitlichkeit des Menschen anschaut, sondern nur faktisch das Krankheitsbild sieht und nur das Krankheitsbild behandelt, unabhängig vom sozialen Umfeld, unabhängig von diesem Menschen, unabhängig, was er fühlt, was er denkt. Was es zeitlang der Psychologen auffangen haben sollen in den Krankenhäusern, aber was nicht gelungen ist so. Und die Klosterheilkunde, da hat die Klosterheilkunde die große Stärke.
Das heißt also auch, die Frage wird angesprochen in der Klosterheilkunde, was macht einen gesunden, was macht einen kranken Menschen aus und was ist überhaupt Gesundheit, ist Krankheit?
Genau.
Was ist denn nun Gesundheit nach Ansicht der Klosterheilkunde?
Nach Ansicht der Klosterheilkunde ist Gesundheit oder Gesundsein heißt, immer näher zur inneren Mitte kommen. immer näher zu in innerer Mitte kommen, eine Zufriedenheit zu erlangen und damit auch, wenn da zufrieden sein, glücklich sein, das Leben leben zu können und zwar in der inneren Mitte zu Gott. Gesund ist, und da gehe ich auch hin und sage auch auf körperlich Behinderte sind dann gesund, wenn sie den Weg zu Gott gefunden haben, die innere Mitte. Dann sind sie gesund, ohne jetzt die Definition der Gesundheitsorganisation zu nehmen. Gesund ist einfach, wenn körperliches, normal, wenn körperliches Leid fehlt, wenn es nicht da ist, wenn psychische Krankheitsbilder nicht da sind und psychische Labilität nicht da ist, ist gesund. Aber für mich ist Gesundheit beginnt dann, wenn die innere Mitte gefunden wurde, wenn man sich der inneren Mitte gestellt hat, sich selber.
Mhm. Dankeschön, Pater Kilian, bis hierhin. Ich möchte gerne die erste Hörerin mit einbeziehen. Es ist Frau Rosenow, die uns erreicht hat. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Sie Gott.
Hallo Pater Kilian, ich habe eine Frage und zwar, ich bin 50 Jahre alt und ich bin von ziemlich starker Arthrose betroffen und meine Frage ist jetzt, wo sind hier die Chancen oder die Grenzen der Klosterheilkunde?
Das neben der Therapie, denn die Sie jetzt machen oder von der Schulmedizin her machen, wäre die Chance auch solche Auflagen zu machen, sich vielleicht durch die Heilkraft der Klosterheilkunde mal zu schauen, was kann ich für was kann ich essen, also welche Lebensmittel sind gut für mich, helfen mir mit, um die Arthrose zu erleichtern und natürlich auch das Problem der Arthrose vor Gott hinzutragen. Auch mal sich bewusst zu werden, die Arthrose, was macht die mit mir?
Ja, ja.
Also die innere Mitte mal zu schauen, was macht die mit mir?
Genau, und da bin ich auch am Forschen. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass ich da selber Anteil dran habe, ja, an dieser Arthrose. Aber ich finde da so wenig Literatur und auch zu den Lebensmitteln nicht. Ganz speziell weiß ich da ein bisschen vom Kalbsfuß, aber nichts Genaues weiter auch.
Wenn Sie mal, also Sie können mal in irgendein Buchgeschäft hineingehen und nach den Büchern von mir mal fragen.
Ja.
Und da behandeln wir auch in einer Abteilung oder einem Kapitel die Arthrose, was gut tut und was nicht gut tut.
Ja.
Was
ja,
also das ist einfach mal ernährungstechnisch und von Kräutern her, was kann ich tun, was soll ich lieber lassen.
Mhm.
Und dann natürlich wirklich einfach dieses die Arthrose mal in der Kirche oder in einem eher in beliebten Wallfahrtsort einfach mal hintragen. Und fragen, wie gehe ich mit mir um, was ist jetzt da los? Also nicht nur jetzt medizinisch zu schauen, sondern auch wirklich mal in die innere Mitte hineinzugehen.
Ja, genau, da bin ich da auch schon dabei. Und sagen Sie, wäre das Buch Handbuch der Klosterheilkunde? Oder?
Im Handbuch der Klosterheilkunde haben es natürlich die Pflanzen. Tatsächlich. Mhm. Und dann natürlich auch Krankheitsbilder, die Arthrose natürlich auch drin. Wie kann ich es mit Kräutern angehen?
Mhm.
Und im anderen Buch geht es ernährungstechnisch an. Aber und dann natürlich, weil die Klosterheilkunde hilft mit in der Therapie, die in ihr Arzt setzt.
Ja.
Genau, das andere Buch, das wäre die Heilkraft der Klosterernährung. Und wenn Sie im Internet verkabelt sind oder wenn Sie auch mögen, können Sie nochmal meine Kollegen anrufen. Die halten alle Informationen zu den Büchern bereit und auch, was so ein Buch kostet. Und ich habe eben im Vorfeld mit Pater Kilian gesprochen. Er hat mir gesagt, es gibt wohl eine Jubiläumsausgabe des Handbuches der Klosterheilkunde, soweit der Vorrat reicht. Ich habe mich nicht danach erkundigt, dass es momentan sehr preiswert auch erworben werden kann.
Genau.
Aber gut.
Gut, ja.
Dann danken wir Ihnen alles Gute, Frau Rosenow. Ja, auf Wiedersehen, gottesreichen Segen. Herr Simon, Sie sind der nächste Hörer. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Sie Gott.
Grüß Sie Gott, Herr Simon.
Viele Grüße, ja, an Sie, Pater Kilian. Mein Beitrag wäre, also vor alle Dinge, der ist ja kostbar, Ihren Beitrag, das ist ja wunderbar. Ich habe Erfahrung gemacht, das ist schon 40 Jahre her, ich bin jetzt 74 Jahre alt.
Mhm.
Und da hatte ich eine schwere Augenkrankheit, wo ich dann alle zwei Jahre musste ich in Kur. Also ich will es nicht so ausdehnen.
Mhm.
Ich musste in Kur und das hat mir so zu schaffen gemacht. Da war ich erst 28 und es gab kaum einen Heilerfolg. Und ich wusste auch, das war halt Netzhaut- und Aderhautentzündung und da war die Ablösung nicht mehr weit. Und da wusste ich auch, dass man blind werden kann. Mhm. Und also, es ist Gott sei Dank von der Familie her, ohne Gott haben wir nie gelebt. Und Gott und Jesus und der Heilige Geist, da war ich dann auch schon immer so ein bisschen eng, verbunden mit Gott. Und ich habe dann immer zum Himmel geschaut, habe gesagt, lieber Gott, weil die Schulmedizin konnte mir nicht helfen.
Ja.
Und da habe ich immer gesagt, lieber Gott, ich weiß doch, dass du für jede Krankheit ein Kreuzchen hast wachsen lassen. Hilf mir doch, zeig mir doch die Wege, ob ich das finden kann. Und das geschah dann. Ich habe dann einen Naturarzt kennengelernt und der hat mir dann endlich geholfen. Der hat dann festgestellt, dass das nicht das Symptom Augenkrank war, sondern Leber und Niere war geschädigt. Also gut, dann kam es. Radikales Umstellen, ich war ja Jugendlicher, auch alle Blödsinn gemacht, was die Männer so, Väter auch sogar gemacht haben, geraucht und getrunken und so weiter. Und die Ernährung hat auch nicht gestimmt. Und dann ging das ganz einfach, hat er gesagt, jetzt musst du umkehren, könnte man sagen, Ernährung umstellen. Da musste ich fasten. 10 Tage und dann die Ernährung umgestellt, möglichst wenig Ei und wenig Fleisch und dergleichen, sondern ziemlich vegetarisch.
Mhm.
Und
also Herr Simon, das kann, wenn wir es richtig jetzt raushören, ja, bestätigen Sie all das, was Pater Kilian gesagt hat. Das
nichts anderes. Und was ich noch erwähnen wollte eigentlich, also da ging es aufwärts, ohne Medikamente, nach dem Fasten umgestellt auf die Kost und das hat auch noch geschmeckt. Ich komme von der Landwirtschaft, ich habe immer gedacht, ohne Wurst und Fleisch geht's ja nicht. Und das mache ich heute noch 40 Jahre. Und so lange habe ich auch keinen Arzt mehr gesehen. Aber was ich jetzt noch anmerken wollte, der Vortrag einmalig und wie man helfen kann. Also man misst aber auch in so Vorträge vielleicht auch mal einbringen, dass die Ernährung wichtig ist.
Ja, ja, natürlich.
Essen und Trinken, das weiß ich.
Die ist sehr, sehr wichtig, die Ernährung. Eben, Sie haben sich auf den Weg gemacht, versuchen zur inneren Mitte, lieber Gott. Und der liebe Gott hat Ihnen dann diesen Naturarzt geschenkt. Und er hat Ihnen dann gezeigt, die Ernährung und was alles sehr wichtig ist.
Mhm.
Das ist ganz, ganz wichtig. Da haben Sie vollkommen recht, Herr Simon.
Und das ist auch mit ein Grund, warum wir bei uns in der Gesundheitsreihe bei Radio Horeb auch den Ernährungsratgeber, genau, dass wir immer wieder über die Ernährung sprechen,
genau,
weil wir wissen, dass wir unsere Ernährung nicht durch ein paar Gedanken innerhalb von 1, 2, 3 Wochen umstellen. Es ist ein Prozess, dass jeder für sich herausfindet, was ist für mich gut und
genau,
auch auf welche Stimmen höre ich auch. Es gibt heute so viele Möglichkeiten in der Zeit der Aufklärung, wo wir oft sehr verwirrt sind.
Genau, ja, das haben Sie vollkommen recht, das ist so.
Herr Simon, wir danken Ihnen jetzt für Ihr Zeugnis.
Danke.
Gerne, gerne.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Frau Schmidt aus dem Odenwald hat uns erreicht. Grüß Sie Gott, Frau Schmidt.
Grüß Gott, Frau Schmidt.
Gott, Herr Pater, also ich wollte nur etwas sagen zu der Arthrose, die habe ich selbst auch, aber es gibt da ein Mittel, das hilft schon etwas oder sehr gut, und zwar, das ist die gemahlene Braunhirse, die kommt aus Österreich. Und wenn man das längere Zeit nimmt, eine Frau hat gesagt, ich strick dich tot, wenn ich dich wieder sehe, ich habe meinen Stock weggeworfen, aber wenn ich mal wieder ein paar Tage vergesse, spüre ich es, dann wenn ich es wieder nehme, ist schon gut. Braunhirse, und vor alle Dinge darf man nicht so viel tierisches Eiweiß essen, Käse, Quark und alles Milch. Das setzt sich ab, das gibt Gicht in den Gelenken.
Genau,
und
da, genau.
Mit der Ernährung, man muss eben auf vieles verzichten, was man gerne essen will.
Ja, man muss halt umstellen. Nicht?
Ja.
Man muss halt voll umstellen, das steht ja auch in dem Heilkraft drin, diese Umstellung. Aber der Gedanke der Umstellung, also ich verbanne immer gern das Wort muss, denn wer muss, leidet immer. Und wer sagt, ich möchte, weil mein Körper mir so wertvoll ist, weil ich mir so wertvoll bin, weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich Tempel des Heiligen Geistes bin, dann stelle ich mich um, damit es mir gut geht. Und das haben Sie gemacht mit Braunhirse, mit Ernährungsumstellung.
Noch etwas. Meine Cousine hat das gemacht, 30 Knoblauchzehen mit 5 Zitronen, und das ist auch sehr gut.
Ja.
Aber diese Hildegard-Ärztin, die eine aus Bludenz und die eine von Unne, von Südtirol, die haben uns das ja schon so oft gesagt.
Ja, natürlich, weil eben Hildegard, gerade die Hildegard-Ärztin, die basieren auf die Erkenntnis der heilige Hildegard, und das ist die Erkenntnis der Klosterheilkunde. Das ist wunderbar, nicht?
Ja, ja.
Das ist unmöglich.
Und wenn man halt Schmerzen hat, opfert man das dem lieben Gott auf und dann trägt man das mit Liebe.
Ich denke, dass das, was man weil so oft auch heute vergisst, so das Mitleiden mit Christus.
Ja.
Zum Opfer, zum Heil der Menschen, nicht? Wo man
ja,
oft sagt,
ja.
Ich habe immer früher in Hotelen gesagt zu meinen alten Mitbrüdern, so, mei, wir können nichts mehr machen, wer bin ich denn? Da sagt ihm, ihr seid unsere technischen Zeichner.
Ja.
Die anderen sind draußen an der Arbeit, am Feld, Wirkungsfeld des Reiches Gottes. Und ihr als technischer Zeichner sitzt in eurem Zimmer, in der Kapelle, in der Kirche und ihr betet. Ihr seid sehr unglaublich wichtig.
Ja, und gerade, Herr Pater, bei der Arthrose, also wenn ich mal so eine halbe Stunde oder so eine Stunde sitze, bin ich dann ganz steif, mal aufstehen und wieder rumlaufe. Immer Bewegung, Bewegung.
Genau, das ist das Wichtigste. Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Der Tod eines jeden, also der Tod des Menschen ist es nicht bewegen.
Wir haben als Kinder gelernt, wer rastet, der rostet.
Genau,
also immer in Bewegung.
Recht.
Auf und nieder, solange Gott will. Ne?
Frau Schmidt, wir danken Ihnen ganz herzlich.
Gottes Segen mit Ihnen ins ganze Jahr.
Danke. Auf Wiederhören.
Auch Gottes Segen im neuen Jahr.
Vielleicht noch so ganz kurz am Ende. Die Frau Schmidt hat etwas aufgebracht, was vielleicht dem ein oder anderen Hörer fremd ist. Sie hat gesagt in einem kurzen lapidaren Satz, ich opfere es halt Gott auf. Vielleicht können Sie das all den Hörern, denen dieser Gedanke absolut fremd ist, erklären.
Genau, dieses Aufopfern heißt, wir nehmen unser Leid mit, unsere Schmerzen, alles was wir haben und verbinden uns mit dem leidenden Jesus. Der Vorteil bei Aufopfern ist, dass wir, wenn wir uns verbinden mit dem leidenden Jesus, wir aus diesem System der eigenen, dieses immer wiederkehrenden Selbstmitleids und immer Schmerz fühlen, gehen wir betend hinein zu Christus und sagen, lieber Gott, was hast du als Herr Jesus gelitten am Kreuz, auf dem Kreuzweg, was hat man mit dir alles gemacht? Und dann, das ist nämlich höchst interessant, auch in diesem Beten, in diesem Aufopfern, diese Rezeptoren, auch die wir stellen uns darauf ein und damit erhalten wir psychisch und auch körperlich eine Erleichterung.
Mhm.
Und dieses Aufopfern ist das, was so wichtig ist und bei allem, was geschieht, was ich nicht im Griff habe, was ich nicht machen kann, sei es körperliche Schmerzen, sei es seelische Schmerzen, einfach Gott zu übergeben und sagen, ich opfere es dir auf. Und dann bin ich schon nicht mehr alleine.
Mhm.
Und dann habe ich auf einmal den größten Helfer an meiner Seite, Jesus Christus, er, unser Heiland, und er führt, dann hat er auch die Chance, mir einen Weg zu zeigen, wie ich mit meinen körperlichen Gebrechen umgehe. Das ist zum Beispiel auch wunderschön, wenn die Menschen nach Lourdes fahren und Wallfahrtsstätten sind, wo viele, viele kranke Menschen sind. Und dann dieser Effekt des Aufopfern, sagen, ja, lieber Gott, nein, wenn ich das alles hier sehe, wie viele Menschen da so körperlich schwer krank sind, lieber Gott, da danke ich dir.
Und vielleicht nur, bei manchem könnte vielleicht sein, dass er sagt, Herr, ich opfer es dir auf, aber bitte mach mich dann gesund.
Das ist natürlich immer die Gefahr, das ist typisch Mensch, so sind wir halt, gell? Aber ich denke, im Laufe der Zeit wird er lernen, dass eben dieses
dass wir sagen, ich opfere es dir auf, Herr, dein Wille geschehe.
Genau,
mach du.
In diese hinein muss es gehen.
Und dass wir vielleicht, wenn es uns fremd ist, dem Herrn einen Vorsprung geben an Vertrauen und einfach mal diese Worte aussprechen. Danke, Pater Kilian. Chancen und Grenzen der Klosterheilkunde. Bevor Sie uns unseren priesterlichen Segen geben, lassen Sie mich noch einige Dinge zum Abschluss zu meinen Hörern sagen, nämlich der Hörerservice hält Informationen für Sie zu dieser Sendung bereit. Explizit nochmal die Buchtitel der Bücher, die Pater Kilian mit anderen Autoren veröffentlicht hat, das Handbuch der Klosterheilkunde, Fasten nach der Klosterheilkunde und besonders erwähnenswert auch das Buch Heilkraft der Klosterernährung. Den Hörerservice erreichen Sie unter der 0700 7525 7525 und für alle Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen, dort sind auch alle Informationen für Sie bereitgestellt unter www.horeb.org. RG. Im Internet können Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Oder Sie rufen die Kollegen vom CD-Dienst an. Rufen Sie die Kollegen vom CD-Dienst an unter der 0700 7525 7520. Dann schickt man Ihnen gerne einen Mitschnitt der heutigen Lebenshilfesendung oder auch anderer Sendungen, die Sie mögen, zu. Pater Kilian, nun bitten wir Sie um Ihren priesterlichen Segen. Ich darf mich von Ihnen, liebe Zuhörer, verabschieden. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörer, der Stern, den die Weisen zum Mensch gewordenen Gott, unserem Herrn Jesus, geleitet hat, er möge Tag für Tag in diesem Jahr immer wieder bei Ihnen aufleuchten. Und er möge Ihnen die Zuversicht geben, wenn er mal verdunkelt ist, mal nicht sichtbar ist, dass Sie darauf warten, der Stern ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und dieser Zuversicht, dass Gott mit uns unterwegs ist, jeden Tag unseres Lebens, segne, begleite, behüte und beschütze Sie und helfe Ihnen, der allmächtige und barmherzige Gott, auf die Fürsprache unserer lieben Frau, die wir hier hoch verehren auf dem Bogenberg, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Danke, Pater Kilian. Das war die Sendung Klosterheilkunde, Chancen und Grenzen der Klostermedizin hier.